Die Europasaison der Formel 1 ist vorbei. Bevor es nach Übersee geht, beantworten Jonas und Robert wieder eure Fragen. Sollte die IndyCar Ovalrennen abschaffen? Warum sind Formel 1 Rennen so lang? Und wie wäre es mit Auf- und Abstieg in der Formel 1?
Ja, willkommen zurück, liebe Leser von motorsportmagazin.com und vor allem liebe Zuschauer hier bei YouTube und Co. Wir melden uns zurück mit einem Q&A. Wieder gab es viele, viele Fragen von euch. Klar, jetzt ist auch die Europasaison mal in der Formel 1 vorbei. Jetzt geht es nach Übersee. Und vorher atmen wir nochmal alle geschlossen durch. Und ja, mit Robert geht es heute erstmal mal weiter. Denn Hi. Wir haben nicht nur Formel 1 heute für euch, sondern auch noch ein paar andere Fragen dabei.
Aus der bunten Welt des Motorsports.
Ja, denn Super. Der ist tatsächlich bunt. Wir haben hier, glaube ich, 3 Rennserien mal mindestens auf dem Zettel stehen. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und ja, wenn euch währenddessen schon irgendwelche Fragen einfallen, einfach unten wieder reinpinnen. Und dann seid ihr beim nächsten Mal hoffentlich dabei. Gut, aber die erste Frage für heute, die kommt von Can Chitinkaya. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Bestimmt.
Wahrscheinlich nicht. Meine Frage an euch, wie konnte der Unfall von Wickens so ein Ausmaß haben? Er ist ja eigentlich gut geschützt, beziehungsweise wie konnte er so hochgeschleudert werden? Und wäre es besser, wenn die Indycar-Serie aufhört, im Oval zu fahren, weil es zu gefährlich ist?
Eieiei, die Frage, ob irgendwas zu gefährlich ist im Motorsport, die das spaltet immer. Ja immer die Fans und Serienverantwortlichen auch. Ne? Müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ist passiert. Es gab ein Indycar-Rennen in Pocono, auf dem Pocono Raceway ist ein Ovalrennen, also sprich sehr, sehr schnell. Und da ist der Robert Wickens, den kennen ein paar von euch vielleicht noch aus der DTM damals bei Mercedes. Top-Rookie übrigens in der Indycar, ist schwer verunfallt. Es gab einen schweren Crash, er ist dabei nach einem leichten Kontakt mit dem anderen Auto abgehoben in der Startphase des Rennens, ist in den Fangzaun rein, das Auto komplett zerstört. Ich denke, die meisten haben die Bilder mal gesehen, auch wenn man sich jetzt nicht so für Indycar vielleicht interessiert. Und oh, das war schon heftig gewesen. Und wie es ihm jetzt genau geht, weiß man nicht. Das ist das Wichtigste, was man erstmal sagen muss nach so einem schlimmen Unfall. Er hat sich beide Beine gebrochen, er hat sich den rechten Arm gebrochen, er hatte Verletzungen am Rückenmark. Und wer weiß, was noch alles war. Jetzt haben wir als letzte Meldung bekommen, dass er eben, sein Zustand ist stabil und er kann mit seiner Familie sprechen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wann der Robert dann wieder, mein Namensvetter, wenn er wieder Rennen fahren wird, das steht auf einem anderen Stern.
Klar.
Musste man vielleicht mal dazu sagen, eben wie es dem Rob überhaupt geht. Ich kenne ihn ja auch ganz gut aus der DTM aus den letzten Jahren. Super netter Kerl übrigens. Ja, und genau, wie konnte dieser Unfall passieren? Das ist, glaube ich, die Frage hier vom User.
Ja, so ein Ausmaß haben, wo wieder passieren konnte. Okay, Unfälle, ja. Indycar erst recht passieren halt, ne? Also richtig. Wenn du im Oval fährst, darauf zielt die Frage dann ja auch, ist speziell dieses Oval vielleicht dafür verantwortlich? Ja. Ist das Oval an sich ein Ort, der zu gefährlich ist? Also ich meine, Formel 1, sagen wir es nochmal, da gibt es Ovale mittlerweile gar nicht mehr. Es gab zeitweise noch dieses halbe Indianapolis-Oval, okay. Aber das wurde jetzt auch nicht wegen Sicherheit da in dem Fall abgeschafft, sondern einfach, weil die Rennen eine Katastrophe waren in Indianapolis.
Aber hallo. Ja, Ovalrennen.
Aber immer. Ovalrennen ansonsten, wenn es übel ausgeht, ist es oft im Oval. Ne?
Big One heißt es ja in den USA. Wenn es richtig knallt, egal ob NASCAR oder IndyCar, gab es einen Big One. oftmals gehen die zum Glück ja ganz gut aus. Aber was ist ein Ovalrennen? So, du hast keine Auslaufzonen. Wird in der Formel 1 immer gerne kritisiert. Öh, scheiß Auslaufzone, darf man Scheiße sagen, jetzt habe ich es gemacht. Das hast du natürlich nicht. Du hast die Strecke und dann kommt sofort eine Mauer und die ist nicht sehr hoch. Und dahinter kommt ein hoher Fangzaun, damit die Autos eben nicht in die Zuschauer reinfliegen, was nicht so geschickt wäre. Durch diese Fangzäune werden die Autos aber oftmals entlang dieser Zäune quasi geschleudert und dabei knallt es halt und das ganze Carbon drumherum fliegt weg und Holz und was weiß ich, weil es in den USA die Autos schrauben. Das ist gefährlich, denn Ovalrennen sind unendlich schnell. Wir haben in Pocono eine Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt von 250 km/h. Durchschnittsgeschwindigkeit. Also sprich, da geht es einfach nur rum. Die fahren mit über 300. Und dann stell dir mal vor, mit 320 fliegst du ab in einen Fangzaun, der 20 Meter von der Unfallstelle entfernt ist. Ja, dass das knallen muss, das ist ja mal klar. Logisch. Und da kommen wir eben zu der Frage, und da auch mal kleine Kritik an die amerikanischen Kollegen, die sich mit dem Thema, gerade nach dem Wickens-Unfall, nicht so wirklich mit Oval beschäftigt haben. Die haben eher gesagt so, ja, es gab einen Unfall, aber ihm geht es ja relativ gut, so, okay. Warum? Die Amerikaner lieben ihre Ovalrennen. Ja,
die heilige Kuh da, ne? Also das ist gar keine Kritik.
Indy 500,
so. Wenigstens ansprechen.
Ja, da sind wir Europäer, die so ein bisschen entfernt, da sind ja viel kritischer. Denn, wer ist gestorben? 2011. Dan Weldon damals, Las Vegas. Danach gab es eine große Sicherheitsdebatte, gab es ein neues Indycar-Auto. Dann, und das ist eigentlich das Dramatische, 2015 ist der, jetzt muss ich den Namen nochmal kurz nachschauen, der Justin Wilson, ist in Pocono, und zwar an der gleichen Stelle gestorben. Der ist in dem Krankenhaus gestorben, wo der Wiggins nach dem Unfall drin lag.
Ja, das überleg mal, das ist in Deutschland bisschen, oder in Europa. Das habe ich auch direkt gedacht, als ich das gelesen habe, gleiches Krankenhaus, oh je.
Ja. Ja. Und wie viele amerikanische Medien haben diesen Fakt, der ja ein Fakt ist, aufgenommen? Sehr, sehr wenige. Ja. Weil sie Ovalrennen lieben. Natürlich haben Ovalrennen ja auch so ein bisschen, die haben ja auch ihren Reiz, ne? Ja,
klar.
Logisch. Alonso, frag ihn halt mal, ne? In die 500, ja. Hier, der Triple Crown
Hunter.
Auf jeden
Fall, ja. Er steht ja voll drauf. Er hat ja selbst auch, ich weiß nicht, es war keine Reaktion speziell auf den Wickens-Unfall. Das war einfach nur nochmal allgemein, das war noch, glaube ich, gar nicht passiert. Da meinte Alonso, er macht sich keine Sorgen. Wegen Ovalrennen zu gefährlich ist ihm egal, so im Grunde. Also er sieht das jetzt nicht als zu gefährlich an, anders als ein Felipe Massa.
Frag mal Gary Paffett, guten Freund von Rob Wickens.
Ja, der auch, stimmt.
Genau. Sagen, keinen Bock. Ja. Wollen wir nicht, das tue ich mir nicht mehr an dem Alter, sagen die Jungs. Ich habe mit denen gesprochen drüber. Und es ist auch nachvollziehbar. Was hältst du an, also sind Ovalrennen zu gefährlich, ist ja die zweite Frage. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, zu gefährlich. Also sie sind gefährlich, sage ich auf jeden Fall. Zu gefährlich würde ich persönlich jetzt, ja, ich bin nicht ganz so sicher. Also ich habe da noch nicht so die ganz finale Meinung zu. Also auf jeden Fall nicht zu gefährlich, dass man es nicht machen darf, finde ich. Weil letztlich jeder entscheidet eben selbst, ob er da fährt oder ob er da nicht fährt. Und man muss dann eben mit dem Risiko ja hoffentlich auch leben und weiterleben. Aber man muss, bei einem ist das Risiko bekannt, dass man vielleicht da im Motorsport die höchste Gefahr von allen Rennserien hat. Und wenn ich dann da fahre, dann, ja, gut, muss ich das eben mit mir selbst und mit meinen Angehörigen auch vor allem, denke ich mal.
Absolut, ja.
Eben abklären, ob das für die okay ist. Und dann, ja, trägt man halt das Risiko alleine.
Mhm. Also. Ich gebe dir im Prinzip vollkommen recht. Das sind natürlich auch, was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Ovalrennen, findet ihr die geil? Findet ihr zu gefährlich? Ist ein ganz heikles Thema, ne? Ich gebe dir im Prinzip recht. Jeder ist für sein eigenes Glück oder Pech verantwortlich. Aber ich sage auch, manchmal muss man auch Rennfahrer ein bisschen vor sich selbst schützen.
Ja, okay, ja.
Gib denen ein schnelles Auto, gib denen irgendwas. Die fahren dir auch durch Disney World durch, wenn es sein muss. Ja. Wenn sie sagen, ja, das geht schon irgendwie. Also, ganz zweischneidiges Schwert eben am Ende. Ja. Ob es nicht zu gefährlich ist. Ja. Aber ich sag dir was, es wird Ovalrennen so lange geben, wie es Motorsport in den USA gibt.
Ja.
Denn bis die nicht mehr zu ihrem Indy 500 hinkommen, da vergehen noch viele Super Bowls und alles Mögliche. Also.
Ja gut, die andere Frage ist dann, liegt es auch am Oval, kann man auch im Auto selbst noch was machen? Du hast ja gerade schon angesprochen, das Indycar wurde schon angepasst.
Richtig. Und soll ja nochmal durch das Aero-Screen, was getestet wird, dieses Shield quasi.
Genau, also nicht der Halo wie in der Formel 1, sondern die Alternative, die ja in der Formel 1 eigentlich abgehakt wurde. Ja, dann die Frage, aber ich bin da so ein bisschen kritisch, weil bei den Geschwindigkeiten, wenn du halt wirklich immer mit 250 da rumballerst, ob dann so ein Teil noch viel bringt, ist halt die große Frage. Klar, das kann was ablenken, die haben unfassbare Tonnenlasten, ich glaube 12.000 Tonnen oder was waren das, die der Halo jetzt als Beispiel in der Formel 1 ablenken kann.
Auf einem 10-Kilo-Teil, ne?
Boah, ja, genau, also das stabilste Element eigentlich an einem Formel 1-Auto. Was schon einiges bedeutet, wenn man sich überlegt, wie stabil so ein Monocoque ist, dass ein Panzer über einen F1-Helm fahren kann und der dadurch keinen Kratzer kriegt.
Richtig, ja.
Das sind schon eigentlich extrem sichere Orte, solche.
Sagen wir doch vielleicht abschließend so: Ja, Ovalrennen sind möglich, aber die Sicherheitsmaßnahmen müssen auch entsprechend sein. Sprich, also du musst dieses neue Auto, was da kommen wird, oder auch einzelne Vorrichtungen wie dieses Shield oder Aeroscreen, müssen ordentlich getestet sein, dass man sagen kann, okay, das Risiko einer schweren Verletzung, das muss sich gegen null tendieren. Motorsport darf mal wehtun, da glaube ich, sind wir uns einig. Aber schwere Verletzungen sollten heutzutage eigentlich nicht mehr an der Tagesordnung sein.
Punkt. Schöner wäre es für alle, ja, auf jeden Fall. Gut, ja, machen wir wirklich einen Punkt hinter. Und La Finte hat nämlich schon die nächste Frage. Wie würdet ihr einen Aufstieg-Abstieg als System in der Formel 1 finden? Die letzten Teams steigen in die GP2 ab und umgekehrt. Würde frischen Wind in die F1 bringen, indem junge Fahrer es einfacher hätten, in der Königsklasse zu landen?
Ja, haben wir eben schon kurz darüber diskutiert, in der Vorbereitung hier auf das
Video. Ja, genau, wir haben schon mal kurz gesprochen. Und Fazit ist im Grunde, würden wir nicht so gut finden. Ne?
Weil ziemlich
unmöglich. Ziemlich unmöglich, genau. Also, das ist ja im Grunde der 1:1 der Fußballvergleich. Und vergleichen kann man es sehr gut, man kann alles sehr gut vergleichen, aber man kann es halt nicht gleichsetzen. Ne?
Oh!
Aha. Und es ist halt einfach...
Ist der von dir oder
eine, hast du dir den... Ja, das ist so ein ganz schlauer Spruch aus Schlaue Sprüche 2.0.
Hättest du jetzt nicht sagen sollen. Hättest sagen müssen, war von mir. Ja. Hätte ich gefeiert.
Nee, okay. Tatsächlich ist der von meinem Statistikprof von früher, aber...
Okay,
grüß will keiner wissen, glaube ich.
Props an der Stelle, ja.
Genau. Ja, also wie gesagt, es ist einfach ein technischer Sport, die Formel 1. Und es ist nicht wie Fußball. Es gibt eben in der Formel 1 und in der GP2 oder die heißt ja mittlerweile Formel 2, wir haben halt ein komplett anderes Reglement, das Auto ist anders, du hast andere Motoren, du hast auch andere Reifen, teilweise sogar andere Reifenhersteller, bei den beiden jetzt nicht, aber kann auch mal wieder passieren.
Du hast eben Einheitsautos, ne?
In den unteren Kategorien hast du dann Einheitsautos, genau. So gesehen hast du im Grunde sowieso ja nicht mehr so den Reiz, irgendwie was zu entwickeln, mit dem du dann aufsteigst, wenn du sagst, ich steige im Fußball auf und halte erstmal meine Aufstiegsmannschaft zusammen und die...
Sagt der Köln-Fan hier.
Ist dann eingeschworen, sagt der Köln-Fan hier. Die ist eingeschworen und fährt dann und spielt dann trotzdem ganz gut mit, weil sie halt sich kennen und musst dann punktuell verstärken. Mhm. In der Formel 1 kannst du nicht irgendwie punktuell verstärken, dann müsstest du dann irgendwie für die Formel 1 alles ändern.
Du müsstest halt,
kann nichts mehr gleich bleiben.
Genau, 60 Ingenieure mehr einstellen, du musst ein eigenes Auto entwickeln, du musst dafür diese Facilities, Werke herstellen. Du kannst es ja überhaupt nicht vergleichen mit Fußball, dieses Aufstieg-Abstieg-Szenario. Was aber an sich natürlich spannend wäre, deswegen finde ich die Frage auch an sich nicht schlecht.
Genau, die Frage ist so gut. Hm? Spannend klingt es definitiv, auch mit den Fahrern vielleicht, dass man sagt, ja, die können dann vielleicht so mal leichter hochkommen, wenn sie bei dem Team schon sind. Weil ich dann glaube, dass das dann auch keinen mehr interessieren würde. Wird dann auch neu geholt. Aber, also interessant klingt es halt irgendwie, dieses Thema gibt es ja auch schon länger mal, ne? Aber... letztlich umsetzbar, ist es einfach sowohl operationell als auch finanziell geht nicht.
Also das Finanzielle ist doch der Punkt. Guck mal, in der sagen wir, nehmen wir die Fußball-Bundesliga, so erste Liga, zweite Liga, natürlich sind die Budgets, Etats groß voneinander entfernt, aber wenn du aus der zweiten Liga in die erste aufsteigst, hast du zumindest eine Chance, im Ansatz wettbewerbsfähig zu sein. In der Formel 1 haben wir Budgets von mehreren hundert Millionen im Jahr. In der GP2, in der Formel 2 ist auch natürlich sehr teuer eben, aber eine ganz andere Welt. Also so viel Geld kriegst du gar nicht zusammen, dass du in der Formel 1 als GP2-Team oder als Formel 2-Team ein halbwegs konkurrenzfähiges Team einsetzen könntest. Es geht einfach nicht. Schade, dass man es nicht vergleichen kann, aber vielleicht mal wirklich diese Äpfel mit Birnen, denke ich mal.
Ja, genau. Also du hast halt in der Formel 1, kannst du vielleicht sogar in der Formel 1 schon von einem Auf- und Abstieg sprechen. Kommst du nur einen Konstrukteursplatz schlechter oder besser an, ändert sich auch schon dramatisch viel. Das sind dann auch schon gewaltige Millionenunterschiede.
Zweistellige Summen sehen wir.
Oder sogar von komplett null, wenn du letzter wirst. Kann dir auch passieren.
Absolut, ja. Du kannst ja nicht absteigen, du kannst pleite gehen.
Genau.
Das ist ja radikale Schritt eben, ne?
Ja, also das ist leider, auch wenn es vielleicht wahrscheinlich dann ganz cool wäre, aber man müsste einfach unfassbar viele Dinge dafür ändern. Und man müsste, eigentlich müsste man alles vereinheitlichen. Mhm. Es sollen ja Einheitsteile kommen in der nahen Zukunft oder mittelfristigen Zukunft.
Bin ich Fan von, ja.
Aber in der Formel 1 halt und nicht serienübergreifend. Und damit das kommt, dann habe ich halt auch keine Formel 1 mehr irgendwie. Dann habe ich die Formel 1 muss halt auf einem ganz anderen Level sein als alles andere auch einfach. Richtig, und allein, weil dann da diese Kante ist, dieser große Cliff einfach zu allem anderen, ja, kann man den eben dann nicht mal eben überwinden. Vor allem nicht von Aufstieg, Abstieg irgendwie von einem Jahr auf den anderen. Ist auch nicht möglich, weil man muss bedenken, wie frühzeitig muss ich Sachen entwickeln. Wie frühzeitig hat Mercedes angefangen, für die Hybrid-Ära die Power Unit zu entwickeln?
Ungefähr vor 20 Jahren, ja.
So gefühlt, ja. Wie sieht es aktuell aus? Wir haben 2021 sollen 1000 neue Regeländerungen kommen. Chassis, neue Reifen mit größerem Durchmesser, neue Motoren, aber die sind jetzt schon wieder ein bisschen fragwürdig, ob es später kommt. Weil es eben jetzt schon wieder so lang dauert. Wir haben erst 2018, das sind 3 Jahre. Mhm. Jetzt nicht nur Aufstieg, Abstieg, weil dann ist ein Jahr sicher gemeint. Und es sind jetzt noch 3 Jahre bis 2021. Aber jetzt nimmt schon der Druck zu, es wird zu spät. Wir müssen mal anfangen zu entwickeln. Wir müssen wissen, was wir denn entwickeln sollen und dürfen
Standard
überhaupt.
Standard in der Formel 1. Alles ist immer zu spät.
Aktuelle Hersteller, neue Hersteller. Und dementsprechend, ja. Aber da musst du natürlich wirklich was reinstecken. Wenn du das ganze Ding änderst, dann... Ja.
Also sage ich auch hier, denke ich mal, das ist, machen wir Deckel drauf, sagen wir... Schöne Frage, da haben wir noch nie so in der Form drüber nachgedacht. Von daher super spannend immer, was gerade auch bei YouTube eben an Kommentaren und Fragen kommen, finden wir wirklich immer super spannend. Und ja, leider geht's nicht aufgrund der Strukturen, die sich auch nie ändern werden. So, Deckel drauf.
Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, weil so eine Frage, an die man sich so gar nicht stellt, ist auch die nächste. Die ist ganz kurz mal. Inception VR46, wenn mir das schon sein könnte, der fragt nämlich, wieso ist ein F1-Rennen eigentlich so lang? Ja, das fragt man sich halt nicht, ne? Warum ist ein F1-Rennen eigentlich so lang?
Kurze Frage, langer Inhalt, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, Jonas, warum fahren die denn anderthalb Stunden im Kreis?
Fragt ja hier VR46, also offensichtlich, ganz offensichtlich ein Motorradfan, der es nicht erleiden kann, sich 90 Minuten plus Formel 1 anzuschauen. Ja, obwohl die Formel 1 schnellere Rundenzeiten fährt, ne, als die MotoGP. Also
du, das da, da möchte ich mich jetzt einfach raushalten.
Machst du den neutral?
Ja, da bin ich ganz neutral.
Ja, wenn wir jetzt zurückschauen, Monza ist ja jetzt nicht so das lange Rennen, ne? Also hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, da geht es dann auch mal fix, da ist die Formel 1 dann auch mal in 75 Minuten meistens fertig.
Ja.
Aber dann gibt es halt auch die Singapurs und Monacos, die dann, ja, wo sie um die Kurven schleichen, wobei wenn man direkt an der Kurve steht, dann ist es auch kein Schleichen, dann ist es auch sauschnell.
Richtig, du warst in Monaco, Stunde 42 war dieses Jahr
übrigens die Renndistanz gewesen. Singapur jetzt als nächstes wird dann wieder sicherlich an der 2-Stunden-Grenze, die es da gibt, nagen, knabbern, das ist immer sehr, sehr lang.
Aber kommen wir zum Punkt.
Warum? 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 Das ist echt eine gute Frage, warum? Gut, das allererste ist erstmal, ein F1-Rennen ist einfach so lang, weil es eine Vorgabe hat, wie lang es denn sein muss. Mit Ausnahme Monaco, was kürzer ist, ist jedes Formel-1-Rennen zwischen 300 und 310 Kilometer lang, also als Grand Prix-Distanz. Und daran werden dann eben dann einfach die Runden berechnet, die Rundenzahl, die dann ein F1-Rennen hat, heißt 300 bis 310 Kilometer in Spa sind dann halt 44 Runden. Und in Monaco, gut, da ist es halt weniger, da sind es nur 260. Da sind es dann trotzdem 78 Runden.
Richtig.
Aber bei allen anderen sind es dementsprechend mehr Runden. Und deshalb dauert dann ein Formel-1-Rennen erst einmal so lang, wie es dauert, weil die Autos, die die schnellsten des Planeten sind, brauchen dann für ihre 300, 310 Kilometer eben ihre wenigstens 75 Minuten, wenn sie in Monza mit ja fast Indica-Oval-Liken Durchschnittsgeschwindigkeiten da durch den Parco di Monza knallen können.
Also warum ist ein Rennen so lang? Weil es das Reglement so vorschreibt.
Weil es das Reglement vorschreibt.
Kurze Antwort.
So können wir eigentlich fertig. Wollen wir jetzt immer so machen? So
genau,
so
stellen wir durch, auf. Ne? Es schreibt das Reglement so vor. Aber wir können ja zum Beispiel hinterfragen, eben, könnte es denn noch kürzer sein? Könnte denn zum Beispiel auch ein einstündiges Formel-1-Rennen, würde das nicht reichen?
Ja, klar,
wo ich mit dem Kollegen Becker immer schöne Diskussionen habe, weil ich als DTM-Fan gucke mir ein DTM-Rennen an, 55 Minuten plus eine Runde.
Ja.
Formel-E-Rennen, jetzt bald 45 Minuten plus eine Runde.
Mhm.
Bums, fertig aus.
Ja,
richtig.
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auch eine Frage definitiv, die auch in der Formel 1 die letzten Monate speziell mit Liberty Media immer wieder diskutiert wurde.
Dem Medienkonzern.
Genau.
Unterhaltungskonzern.
Und Besitzer vor allem der Formel 1.
Ja.
Und du sagst es, Unterhaltungskonzern, das schauen die halt an, wirklich.
Aber wollte ich nämlich anspielen.
Machen wir, stell dir vor, clever, ne? Machen wir ein Wochenende kürzer, machen wir nur noch 2 Tage statt 3 Tage, machen wir ein Samstagsrennen noch, machen wir ein Qualifikationsrennen, nicht ein Qualifying. Das sind so 1000 Theorien, die rumschwirren. Diese Verkürzung ist jetzt so ein bisschen wieder weggeworfen worden, über Bord geworfen worden. Das soll dann jetzt wohl doch nicht kommen, weil der Promoter halt Geld verdienen muss, 3 Tage lang oder 4 Tage.
Mehr TV-Zeit bedeutet auch mehr Geld.
Eben, da ist dann am Ende das wieder auch ein großer Faktor. Genauso wahrscheinlich auch die Renndauer alleine spielt da eine Rolle. Wenn ich halt 90 Minuten oder 120 übertrage, kann ich halt als RTL da einmal mehr nach Köln abgeben.
Ja, natürlich, klar. Werbedauer ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Das darf man ja so offenbar ansprechen.
Auf jeden Fall,
klar. Es geht um Geld.
Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ist halt klar die Frage, warum ist es so lang? Also die Frage ist ja eigentlich, stellt sich ja eigentlich nur bei der Länge, wenn man es als Kritik sehen will, ist ja nur eine Kritik würdig, wenn es halt irgendwie nicht trägt, wenn die Spannung nicht trägt, wenn es langweilig wird.
Klar, wenn du 7 Stunden geil ist, dann schaue ich mir das so 7 Stunden lang an.
Absolut. Ja. Also ich meine, 24 Stunden Rennen, Le Mans, Nürburgring ist überhaupt kein Problem. Ne? Also gibt genug Leute in Deutschland und der Welt.
Ich mir rein, ohne zu schlafen.
Auch die 24 Stunden, genau, wach bleibt.
Klar.
Also gar kein Thema. Und ja, in der Formel 1 ist es dann, ja, es kommt vor, du hast halt einen geilen Start, wie wir es in Spa dieses Jahr zugegebenermaßen mal hatten. Und dann ist nicht mehr viel. Dann wird es halt ein bisschen dröge. Aber du hast eben auch andere Rennen, da geht es dann einfach mal ab. Du hast auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, Strategie.
Ja.
Ist in der Gegenwart auch leider noch immer, obwohl in diesem Jahr Reifenmischungen übersprungen werden dürfen und es schon da Bemühungen gibt, um das wieder da mehr Abwechslung reinzubringen, spannender zu machen. Leider sind die Strategien immer noch sehr einheitlich.
Richtig.
Und wenn du natürlich mal wieder da spielt der Reifen eine große Rolle, in die Situation kommst, dass du sagen kannst, ja, ich kann mit einer völlig anderen Strategie zum gleichen Ergebnis kommen.
Den Undercut und den Overcut performen.
Ja, wie früher so ein Schumacher in Manikur mit 4 Boxenstops gewonnen hat.
Richtig, supergeil. Ja, auf jeden Fall. Das weiß jeder Fan noch. Ja.
Was man nicht glauben kann, wenn man fließt. So.
Absolut, ja.
Und dann geht es, ne?
Ja.
Und das ist einfach ein Punkt. Dann kann das Rennen unendlich langsam, weil dann brauche ich einfach die Länge, um diese Stops zu machen.
Klar, das ist ja wie immer ein neuer Film halt eben nach jedem Boxenstopp. Ne?
Genau. Ja. Genau. Ja, aber kürzer muss nicht besser heißen. Also man sitzt dann teilweise schon mal wirklich da, wie Spar gerade gesagt, und denkt sich, oh, jetzt echt noch so lang, hoffentlich passiert noch irgendwas. Und jetzt ein Tor, ein Safety Car könnte diesem Spiel, diesem Rennen gut tun.
Du, auf jeden Fall, ja. Genau. Ich meine, ich setze mich auch in der DTM und hat man teilweise auch mal eine Stunde langweiliges Rennen. Das ist dann aber auch nicht gut.
Ja.
Das ist eine halbe Stunde weniger Langeweile, wo ich eh schon abschalten werde. Ich nicht, weil wir unser Geld damit verdienen. Aber also ich bin der Meinung, dass 90 Minuten ungefähr für ein Formel-1-Rennen ist eine angemessene Zahl. Das ist wie, sage ich mal, ein guter Spielfilm. So Hollywood-Film ungefähr auch inzwischen auf 90 Minuten. Ja. Obwohl ich diese 3-Stunden-Filme von früher eigentlich ein bisschen lieber mag. So, aber
ich auch.
Anderes Thema, sehr gut. Machen wir nächstes Q&A. So, welche Filme feiern wir?
Aber ein gutes Fußballspiel dauert halt auch 90 Minuten.
So schaut's aus. Fußball, immer der
Vergleichswert. Es ist immer der Gradmesser. Ne?
Hatten wir eben schon gehabt, ja. 90 Minuten Fußball geht, also geht auch 90 Minuten Formel 1.
Muss gehen.
Zack.
Also fertig. Geht auch. Also gar kein Thema, finde ich. Also ich meine, es gibt auch genug Leute, die einfach nur auf schöne Autos stehen und schnelle Autos stehen und sich das gerne einfach nur angucken. Und ich gucke mir auch einfach immer noch gerne dann die Autos trotzdem an. Ist es vielleicht nicht spannend, aber es ist schön anzusehen.
Ja, natürlich, ist doch spannend, ist doch Wahnsinn.
Und auch, das ist ein Punkt, finde ich, für vor Ort an der Strecke. Der Fan an der Strecke will natürlich auch möglichst viel für sein Geld bekommen.
Ja.
Und je länger das Rennen ist, desto länger sieht er halt was.
Guter Punkt, absolut, ja. Wenn ich irgendwo vor Ort bin, möchte ich auch lieber 90 Minuten Action haben, als 60 Minuten und wir gehen alle wieder nach Hause und fahren in den Stau rein. Genau.
Also im Zweifel baut vielleicht auch noch ein bisschen kürzere Rennstrecken mehr. Mhm. Also nichts gegen Spar, auf gar keinen Fall. Aber so kurze Strecken sind natürlich für den Fan immer besser, kommt das Auto öfters vorbei.
Das ist sehr schöner PR-Sprech auch, Jonas. Könntest du am Nürburgring anfangen, wo man ganz gerne mal die Kurzanbindung fährt.
Ah, ja,
die epische Kurzanbindung. Aber auch vor allem mit dem Argument, dann sehen die Zuschauer die Autos ja öfter.
Ja.
Das ist aber vieles anderes, aber schlechter macht es wieder eine andere Geschichte eben. Aber
das ist wohl wahr.
Irgendwie hat es schon ja im Kern auch was Richtiges, ja.
Ich finde, wir sollten dann jetzt noch kurz mal über Le Castellet und die 200 Layouts reden, welches da das Beste ist.
Ja, das wo ich erkennen kann, wo ich hinfahren muss im Prinzip.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Gut,
jetzt Strich drunter und letzte Frage.
Weiter geht's.
Auf geht's. Glam Chris 12, oder er möchte was von dir. Frage an den DTM-Experten. Warum kommt Volvo nicht zurück in die DTM? Nach dem WTCC-Ausstieg, hab ich jetzt richtig gesagt, sind doch Kapazitäten frei. Zusätzlich könnte die DTM 1 bis 2 Rennen in Nordeuropa fahren, wo es sonst kaum große Rennserien gibt. Die Tribünen wären sicher voll.
Mag sein.
Der Norden ist begeistert.
Darf ich mal ganz kurz, glaube ich, richtig Werbung machen für unser Printmagazin? Mhm. Da ist nämlich der Aufmacher unserer diesjährigen oder diesen DTM-Story. Ist das DTM oder ITC-Rennen 1996 in Helsinki.
Ah ja.
Das hieß damals auch Helsinki Thunder. Da waren 120.000 Zuschauer und haben sich die Herren Danner und Stuck und Reuter und was weiß ich, eben mit ihren Autos im Calibra und was weiß ich angeschaut. So, Helsinki Thunder, 120.000 Zuschauer, geil. So, also da war richtig was los. Dann habe ich mit Manuel Reuter, Champion 96, über die Story auch gesprochen. Der meinte, jo, das war schon geil, aber wir sind auch im Ausland vor Rennen, vor Zuschauertribünen gefahren, die waren auch halb leer. So. Also mal gegeben, dass die Zuschauertribünen da voll wären, das ist auch nicht der Fall. Aber die Frage, fangen wir vorne an, ist ja eben, steigt denn Volvo in die DTM ein? Ja, ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben natürlich, denn nach dem Mercedes-Ausstieg Ende 2018 sucht der Gerhard Berger ja neue Hersteller. So. Einige sind im Gespräch, Maserati, Lexus, Aston Martin vor allem, auch Toyota.
Da passt Volvo ja voll zu.
Da passt Volvo absolut dazu. Tatsächlich gibt es bislang keine Aussage von Volvo. Nach unseren Informationen spielt Volvo im Moment keine Rolle bei einem möglichen DTM-Einstieg zur Saison 2020. Wenn die neuen Hersteller, die dann hoffentlich kommen, aber es sieht gut aus. Warum steigen die nicht ein? Das ist richtig von unserem User hier festgestellt. In der WTCC fahren sie seit Ende 2017 nicht mehr, weil die WTCC gibt es gar nicht mehr. So, ist übergegangen in die WTCR, einfaches Reglement, keine Hersteller, nur werksunterstützte Privatteams, so heißt es ja so schön. Und ich muss jetzt auch gerade selber nochmal nachschauen, Volvo hat 2017 tatsächlich ja noch die WTCC gewonnen, mit Ted Björk am Steuer, der Volvo. So. Aber das war nicht Volvo, das war Polestar Racing, also sprich ein privates Team, weil Volvo selbst hat gar keine Motorsportabteilung. So. Wenn die in sowas Großes wie eine DTM einsteigen wollen, brauchen sie entweder ein sehr ambitioniertes Team und müssen Geld dazugeben oder sie müssen selbst eine Motorsportabteilung gründen. Und das machst du heutzutage nicht mehr wegen einer Rennserie, denn wir reden der DTM von Budgetstellen, die sind im zweistelligen Millionenbereich. Das zieht man nicht mal gerade so aus dem Boden raus. Das heißt, du brauchst eine Teamunterstützung, gibt es im Moment nicht. Dieses Polestar Racing, ich habe übrigens nachgeschaut, die fahren in der schwedischen GT mit einem Lotus. Danach habe ich dann nicht mehr weitergelesen. So. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also soweit wir wissen, aber wir sind auch nicht allwissend, wird Volvo nicht in die DTM einsteigen. Wahrscheinlich am Ende, weil das ganze Ding einfach immer noch zu teuer ist. Ausschließen können wir es nicht, aber aktuell spielen sie keine Rolle. Was schade ist, denn weißt du, wie damals der Volvo, das war übrigens ein 240 Turbo, welchen Spitznamen der damals so 85 in der DTM hatte?
Du weißt es
doch bestimmt wissen, oder?
Nee.
Nein?
Sag ich leider dir. Nein.
Der hieß damals der fliegende Ziegelstein.
Der fliegende
Ziegelstein? Ja, der fliegende Ziegelstein.
Ja, dann.
Warum? Wegen dieser Kastenform, denn das ist ja ein Kombi.
Ja, ja, ja.
Das war ja wirklich, wie du heute oder in den 90ern die Volvos gesehen hast.
Ja.
Fliegend, weil die Kiste damals echt schnell war. Die haben 85 sogar einen DTM-Titel geholt. Mhm. Da gab es die DTM erst ein, zwei Jahre. Mit diesem Kastenwagen sind die da rumgefahren. Eigentlich ja geil. Und ich habe auch schon, als der Matthias Ekström damals noch, vor zwei Jahren noch DTM gefahren ist, haben wir gesagt, eigentlich, Ecki, wäre es doch geil, Matthias Ekström im Volvo in der DTM.
Vor Audi.
Ist mir egal. Erstmal überhaupt dabei.
Ja.
Und der Matthias selbst hat gesagt, damals weiß ich noch, ja, das wäre schon eine coole Nummer, aber dafür bräuchte ich halt eben Volvo. Deswegen sagen wir hier mal Appell an Matthias Ekström, der übrigens auch eventuell wieder in DTM zurückkehrt. Lest unsere Website, da gibt es im Moment viele, viele Stories, da ist einiges am Laufen. Ob der mit Volvo kommt, glaube ich eher nicht, aber haben wir zumindest mal wieder einen Schweden, neben Joel Eriksson natürlich, in der DTM fahren, dem bekanntesten Schweden. Von daher, ja, schön wäre es, warum Hersteller, je mehr Hersteller, desto besser. Volvo aber aktuell eben nicht, weil Budgetkosten vor allem. Die machen im Moment im Motorsport eigentlich gar nichts. Die fahren auch nicht in der WTCR. Ist auch kein Volvo am Start, von daher, es gibt tatsächlich Volvo im Moment nicht im professionellen Motorsport. Schade, Grüße nach Schweden, ändert's wieder.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich echt schwer. Ne?
Nehmt 20 Millionen in die Hand, ändert's wieder.
Ja, aber ich denke, es ist halt hart, weil DTM ist jetzt auch nicht mal irgendwo anfangen.
Nee,
halt
schon, kommst du nicht irgendwie rein.
Dann bist du ja schon auf einem ordentlichen Niveau. Und,
guter Grund für viele Hersteller inzwischen in der Vergangenheit zu sagen, nee, das Geld, das sparen wir uns lieber, weil da haben wir erstmal Probleme.
Ja, ja.
Genau.
Gut, zum Thema Nordeuropa noch irgendwas zu sagen?
Nö. Ja, klar.
Puh,
ja. Nordeuropa weiß ich nicht, aber England wird auch weiter, wie wir wissen, im Kalender bleiben. Die sind dieses Jahr wieder in Brands Hatch gefahren, auf der langen Variante zum Glück, Grand Prix.
Ja, das ist echt gut.
Und sind ja auch dieses Jahr wieder nach Italien zurückgekehrt, nach Misano zum ersten Mal Nachtrennen. Wer es gesehen hat, ich habe es mir angeschaut, aber nicht so viel.
Ich war einer
der etwas über 400.000 Zuschauer, die nachts da eingeschaltet haben.
Stark.
Ja, genau, das kann sich mit Sicherheit ändern. Aber Gerhard Berger sagt uns, Rennen in England und in Italien sollten auch in Zukunft fest im DTM-Kalender bleiben. Finde ich gut, wenn die Rahmenbedingungen passen. Da gibt es auch schon gute Ideen. Nordeuropa, wenn ein Hersteller kommt, werden wir wieder in Nordeuropa fahren. Dann wird es auch wieder das Helsinki Thunder geben.
Klingt irgendwie geil.
Auf jeden Fall.
Ja.
Schaut es euch mal an. So, guckt euch bei YouTube mal an. Gebt mal ein, Helsinki 1996. Richtig geil. Wirklich geil.
Aber dann wieder ganz schnell zum richtigen Kanal
zurück. Ja, natürlich, klar. Ihr habt ja eh schon unser Ding abonniert quasi, unseren Kanal eh abonniert. Und danach könnt ihr euch andere Videos auch noch angucken, oder?
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Dann einigen wir uns darauf. Passt.
Alles klar. Ja gut, und dann, wer es noch nicht hat, abonniert noch den Kanal unten, gebt den Daumen nach oben, damit ihr dann auch wirklich informiert werdet, wenn es hier wieder was Neues gibt. Ne?
Was? Aktiviert die Glocke, sage ich.
Ja, genau, die Glocke.
Alles klar.
Und ja, weiter Fragen schicken, ne? Vor allem. Fragen, wie gesagt. Genau. Wir freuen uns immer auf was für Ideen ihr so alle kommt und beantworten
das. Super spannend auf jeden Fall. Ja, wir bleiben gespannt.
Alles klar.
In diesem Sinne.
Bis dann. Servus.
Und tschüss.
Wir bringen euch jede Woche alle News zur Formel 1. Die Brennpunkte laufen immer vor dem Wochenende. Vlogs und Interviews direkt aus dem Fahrerlager. unsere User-Fragen an jedem Samstag und ausführliche Analysen nach dem Rennwochenende. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst.